Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Julia von ihren 2 Geburten. Ihr erstes Kind kam per Kaiserschnitt zur Welt und für die 2. Geburt hat sie sich eine VBAC, also eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt gewünscht und war damit auch erfolgreich. Es ist eine super spannende Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Ja, hallo.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Genau, also ich wohne mit meinen 2 Kindern hier in Hamburg und ja, wohne auch mit dem Papa zusammen. Und was man vielleicht erwähnen soll oder sollte, wäre in diesem Bezug auch, dass ich früher Krankenschwester gelernt habe und eben ja seit vielen Jahren aber auch schon nicht mehr in dem Beruf arbeite und jetzt was anderes mache, weil ich mich da darauf auch durchaus ein bisschen beziehen werde nachher.
Spannend, der medizinische Hintergrund. bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Kinder anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich viel. Bisschen mehr was von der Schwangerschaft vorher. Es war wohl so, dass ich ein Kind, also nicht geplant war, sondern ein Topi-Kind, ein Kind trotz Pille, hat man mir mal erzählt. Und deshalb ja, gibt es wohl gar keinen oder gab es gar keinen so einen richtigen Entbindungstermin, sondern nur einen Entbindungszeitraum. Also scheinbar haben sich meine Eltern irgendwie nicht so dran erinnert, wann die Befruchtung stattfinden konnte oder man konnte es irgendwie nicht so berechnen. Und ich weiß nur, dass ich wohl auch drüber war über diesen Entbindungszeitraum. Und meine Mutter hatte zum Schluss relativ, ja, viele so Schwangerschaftsbeschwerden auch und Wassereinlagerungen und ließ sich dann eben einleiten. Und eben dann, die Geburt selber weiß ich nicht, aber ich weiß auch von der Stillzeit, dass das nicht so gut geklappt hat mit dem Stillen und ja, mit Schwierigkeiten, speziell jetzt beim Anlegen mit der Brustwarze und so, sodass sie dann relativ schnell auch das aufgegeben hat und ich dann die Flasche bekommen habe. Und ich hatte eben dann später bei meinen Kindern eben auch Stillprobleme. Vielleicht gibt es da auch so einen kleinen Zusammenhang dann.
Spannend. Deine erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, sowohl als auch tatsächlich. da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Und zwar war das so, dass ich vorher in einer längeren Beziehung war. Da gab es auch schon einen Kinderwunsch. Und es hat aber nicht funktioniert. Also über wirklich mehrere Jahre hat es nicht funktioniert. Und man geht ja dann doch regelmäßig zum Gynäkologen und zur Vorsorge. Und dann hieß es dann, na ja, dann müssen wir mal weiter recherchieren bei Ihnen, warum das da nicht klappt. Sie sind ja beide eigentlich gesund. Und ja, irgendwie haben wir das aber nicht so wortwörtlich genommen. Und mein damaliger Partner und ich haben das einfach ja so liegen lassen, sag ich mal. Und dann ist die Beziehung zerbrochen. Das hatte jetzt überhaupt nichts mit der Kinderlosigkeit zu tun. Und ich habe dann einen neuen Partner kennengelernt und ja, uns war relativ schnell klar, dass wir eine Familie gründen wollen. Und das war dann tatsächlich der 3. Zyklus, wo wir nicht mehr verhütet haben. Und schon hat es funktioniert. Und Ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt. Also ich habe tatsächlich so, das war schon der 10. Tag über meinem eigentlichen Termin, wo die Periode hätte kommen sollen. Und ich habe immer noch gedacht, ach, wer weiß, ne, so ein bisschen irgendwie Hormone und Stress und dann verschiebt sich das mal. Und mein Partner hat von vornherein gesagt, nee, nee, du bist schwanger. Und ich so, nee, das glaube ich nicht. Und dann habe ich halt erst am 10. Tag mir so einen Test geholt aus der Drogerie und da steht ja auch eigentlich drauf, man soll es morgens machen, weil dann dieser HCG-Wert ja ein bisschen höher ist. Und ich habe es halt abends gemacht und dann war da so ein dicker Balken schon drauf und habe ich gedacht, oh, okay, ja. Und deshalb war ich irgendwie dann doch irgendwie angenehm überrascht, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ging es dann für dich, für euch weiter? Bist du zum Frauenarzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Beides. Also ich habe mir erstmal einen Termin gemacht beim Frauenarzt, aber ich wusste von vornherein, dass ich ins Geburtshaus möchte. Und wir wohnen auch so, dass wir hier in der Nähe ein Geburtshaus haben. Das heißt, ich habe mich da auch relativ schnell gemeldet und es passte auch vom Entbindungszeitraum her. Sprich, ich bin eigentlich nur zum Gyn gegangen, um halt die Schwangerschaft zu bestätigen und dann halt so diese, ja, Pflichttermine, sage ich mal, so mit Ultraschall und sowas. Und ansonsten bin ich immer zur Vorsorge bei den Hebammen gewesen im Geburtshaus. Und das war jetzt auch so ein bisschen so eine, ja, ich war so eine Sondernummer, sage ich mal, in der Arztpraxis, weil es dann immer so hieß, ach ja, Sie sind ja diejenige, die immer zu den Hebammen geht. Also das war wohl scheinbar nicht so üblich, dass man sich ja bei den Vorsorgen mehr an die Hebammen wendet und jetzt beim Arzt. Aber ich sah halt jetzt so keine Notwendigkeit, so viele medizinische Screenings oder Controllings zu machen, weil ich fühlte mich halt eigentlich super, sage ich mal so.
Ja, im Geburtshaus hattest du ein Team von Hebammen und wusstest dann, eine von denen wird zur Geburt da sein oder hattest du eine feste Hebamme, die dich zur Geburt begleiten sollte?
Genau, also die Hebammen haben gewechselt bei der Vorsorge, so dass man halt sagen konnte, okay, ich kenne jetzt alle, wenn dann die Geburt beginnt, dann bin ich nicht auf eine festgelegt, die dann kommen muss, sondern habe halt jede schon mal gesehen und jede hat auch mich schon mal kennengelernt. Und die hatten ja dann immer verschiedene Bereitschaftsdienste, dass man halt gesagt hat, okay, sollte dein Kind jetzt, ich sag mal, am 9. kommen, dann hat die und die Hebamme Rufbereitschaft und die kennt dich dann eben auch. Und so waren die immer im Wechsel dann bei mir.
Hattest du eine Präferenz von den Hebammen?
Nee, gar nicht.
Okay,
Das,
gut.
die waren eigentlich alle super.
Schön.
Genau.
Wie ging es dir sonst in der Schwangerschaft, auch körperlich?
Ja, ich fand das richtig toll, muss ich sagen. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit diesem, naja, du bist jetzt schwanger und kannst essen, was du willst, muss ich zugeben. Das habe ich ein bisschen arg ausgenutzt. Aber ansonsten, also mir ging es wirklich gut. Also ich hatte in der ganzen Schwangerschaft am Anfang vielleicht 5-mal Übelkeit, tatsächlich. So immer in den Morgenstunden kurz. Dann, also es war wirklich nur so ein paar Minuten. Man hat gedacht, man muss sich übergeben. Es kam aber eigentlich nichts und dann war es auch schon wieder vorbei. Und ansonsten fehlte mir halt wirklich nichts. Also keine Beschwerden, keine Rückenschmerzen, gar nichts. Da ich das aber ein bisschen übertrieben habe mit dem Essen, war das zum Schluss so, dass ich tatsächlich 20 Kilo zugenommen habe. Ja, und gegen Ende, so, ja, ich sag mal, in den letzten 10 Tagen hatte ich dann, fing das ein bisschen an mit Wassereinlagerungen. Aber das war eigentlich so das Einzige.
Okay, ich finde es lustig, dass du es gerade gesagt hast mit dem Essen. Ich habe letzte Woche mit einer Ernährungsberaterin, die auf die Schwangerschaft spezialisiert ist, ein Interview geführt. Und ich glaube, das ist auch so ein alter Mythos irgendwie, dass immer, naja, jetzt bin ich schwanger, jetzt kann ich für zwei essen im Sinne von doppelte Portionsmenge oder mehr essen. Und worum es ja eigentlich geht in der Schwangerschaft, ist, sich mit Nährstoffen zu versorgen, dass
Ja.
man da drauf schaut und nicht auf die Menge ungefähr. Was man, also hast du dann einfach größere Portionen gegessen oder mehr Süßigkeiten, Kuchen
Genau.
gegessen?
Also vor allem halt auch Süßigkeiten, weil es heißt dann ja immer, diese Gelüste und man könnte denen ja ruhig nachgeben und natürlich weiß ich, dass das jetzt für das Kind dann auch nicht so besonders gut ist, weil dann ja auch, ja, man gewöhnt sich ja dann auch an diese Süße und so weiter. Und ja, ich habe es halt am Anfang irgendwie nicht so wirklich hingekriegt. Und gegen Ende hat dann bei den Vorsorgen die Hebammen in den Geburtshaus auch gesagt: So, Mensch, du hast jetzt aber da hier auch schon fast 20 Kilo, ne? Jetzt musst du dann aber auch mal ein bisschen bremsen. Genau. Ich hatte aber auch einen relativ großen Bauch und es war eben auch schon so, dass sie vermutet haben, dass das Kind auch relativ groß sein wird.
Ja, darf ich fragen, wie groß du bist? Weil ich meine, das mit den 20 Kilo, das ist immer,
Kommt ja auch auf die Körpergröße der Mutter drauf an und quasi das Startgewicht in der Schwangerschaft.
Genau, also ich bin 1,67 und hatte zu Beginn ungefähr so 65 Kilo und bin dann eben ja auf ja gut 80, 82, 85 war so das Ende dann.
Ja. Okay, du hast dich, wie du ja schon gesagt hast, von den Hebammen betreuen lassen. Hast du mit den Hebammen auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Und wie hast du dich auch vielleicht zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet?
Genau, ja. Also die hatten ein Wochenende angeboten. Da konnte man Samstag, Sonntag dann hingehen zur Geburtsvorbereitung. Und das haben wir dann auch wahrgenommen. Das waren, glaube ich, so 2x8 Stunden oder so geht dieser Kurs. Es waren auch relativ viele Erstgebärende in diesem Kurs da. Man muss dazu sagen, es war jetzt auch in der Corona-Zeit. Es gab dann also entsprechend auch ein bisschen Einschränkungen und ständiges Lüften. Und es waren auch nicht so viele Paare jetzt zugelassen. Aber auch da war ich wiederum die Einzige, die halt gesagt hat, hier Geburtshaus. Und alle anderen, ja, die guckten immer so ein bisschen. Und wie kannst du als Erstgebärende von vornherein sagen, ins Geburtshaus? Und man weiß ja nicht, was passiert. Und dann habe ich gesagt, naja, warum? Also ich habe ein gutes Gefühl und vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr medizinischen Hintergrund dadurch, dass ich das halt früher mal gelernt hatte, Krankenschwester. Das will ich nicht ausschließen, aber ich fühlte mich eigentlich dahingehend ja ganz sicher und habe dann auch weiterführend gar nicht so viel gemacht, was die Geburtsvorbereitung angeht. Nach diesem Kurs, nach diesem Wochenende, habe ich mir halt ja natürlich im Internet mal so Erfahrungsberichte noch angeguckt und mir war halt aber von vornherein klar, Geburtshaus definitiv. Krankenhaus, ja, wenn es irgendwie noch sein muss, weil man hört ja dann auch, wenn es bei der Geburt nicht so gut läuft, dass die Hebammen einen ja auch verlegen können in die Klinik. Und was halt für mich im Raum stand, war definitiv kein Kaiserschnitt. So, ich habe während meiner Ausbildung gut 4 Wochen auf dieser Wöchnerinnenstation verbracht, also da, wo die Frauen dann vor der Schwangerschaft oder beziehungsweise vor der Geburt hinkommen und auch danach mit den entbundenen Babys. Und da gab es natürlich auch Fälle, wo das Kind bereits ja verstorben ist und es entsprechend diese Ausschabung geben muss und so weiter. Auch diese Patienten kamen dahin. Und ja, ich habe das halt gesehen, wie es den Frauen geht nach dem Kaiserschnitt. Die konnten halt gar nichts, ne? Also die konnten sich selber nicht versorgen, die konnten dann ihr Kind nicht versorgen. So war damals mein Eindruck. Also ich war damals so um die 17, 18 Jahre alt und habe halt gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Also die müssen mit dem Rollstuhl gefahren werden. Also das kommt überhaupt nicht für mich in die Tüte, dass ich irgendwie einen Kaiserschnitt bekomme. Das geht nicht. Also wenn natürlich das Leben auf dem Spiel steht, klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber so war das für mich definitiv klar. Und dahingehend habe ich mich dann halt auch mental so ein bisschen vorbereitet, dass ich dachte so, ja, normale Geburt, das kriegst du alles hin. Und immer fest dran denken, dass du halt ins Geburtshaus gehst und dann wird das alles schon funktionieren, genau.
Okay. Wann ging die Geburt dann los und wie wusstest du, okay, jetzt ist es wirklich die Geburt?
Ja, tatsächlich tat sich am Entbindungstermin nichts. Ich weiß nur, dass ich vormittags noch auf dem Wochenmarkt einkaufen war und habe eine Nachbarin getroffen und die fragte mich dann, naja, wie sieht's aus? Und ich so, ja, heute ist eigentlich der Termin, aber es tut sich nichts. Und sie meinte dann auch so, oh Gott, also kann ich mir ja gar nicht vorstellen, weil ich halt wirklich schon einen relativ großen Bauch hatte. Ja, und da geht's dann halt so ein bisschen los. Ich hatte dann nachmittags halt wieder den Vorsorgetermin in der gynäkologischen Praxis und da wurde, und das war eine Vertretungsärztin, also nicht meine Ärztin, und die sagte dann so zu mir, naja, hat man Ihnen eigentlich gesagt, wie groß das Kind ist? Und da habe ich gesagt so, ja, nee, warum? Ja, das könnte man ja ausmessen mit dem Ultraschall und sie gehen ja ins Geburtshaus und da ist es eigentlich immer ganz wichtig, das zu wissen, so grob für die Einschätzung einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, nee, ich weiß davon nichts. Und dann hat sie das angefangen auszumessen und sagte dann zu mir, ja, also Geburtshaus, das sehe ich eigentlich nicht so, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich messe hier ein Gewicht von schätzungsweise 4,5 Kilo von ihrem Kind. Vaginale Geburt eigentlich nur im Krankenhaus, aber eigentlich auch das nicht, weil die Wahrscheinlichkeit von Geburtsverletzungen ist eigentlich relativ hoch. Man sagt ja, ab ungefähr 4 Kilo ist, glaube ich, die Grenze. Da gibt es einen medizinischen Begriff für. Ich glaube, das heißt irgendwas mit Makro, irgendwas. Also genau, das Kind ist also Makro, so misch, würde ich jetzt mal als Adjektiv benutzen. Und dann sagte die Ärztin halt, also eigentlich ist das eine Indikation für einen Kaiserschnitt. Und ich stand da und dachte, ja, auf gut Deutsch gesagt, die will mich jetzt verarschen. ich meine, es war mein Entbindungstermin. Ich habe 9 Monate, genau, der 10 Monate quasi darauf gewartet, habe alles geplant, Geburtshaus, der Termin oder den Zeitraum mit den Hebammen, wo die in Bereitschaft stehen, das war alles geplant. Und jetzt sagt die zu mir halt, ja, ist nicht, ne? Und ich konnte das gar nicht glauben. Und vor allem, es war nie ein Thema. Die ganze Schwangerschaft über war das nie ein Thema. Es hieß, ja, sie haben einen relativ großen Bauch. Das Kind ist wahrscheinlich relativ groß, aber es war nie ein Thema, dass es ein Problem darstellt. Und ja, ich war da erstmal so perplex. Man hatte mir dann einen Überweisungsschein ausgestellt, dass ich in das Krankenhaus fahre. Also ich musste mich sowieso vorsorglich ja im Krankenhaus anmelden. Das ist mit den Hebammen so abgesprochen, dass wenn sie verlegen müssten vom Geburtshaus aus, dann ja, muss ich da natürlich im Krankenhaus jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas ausfüllen und sowas, diesen ganzen Schreibkram, falls man doch irgendwie Kaiserschnitt machen muss, das hat man quasi vorsorglich schon eine Krankenhausanmeldung gemacht und alles ausgefüllt. Und das heißt, ich war da durchaus auch bekannt, aber halt mit dieser Randnotiz, ich entbinde im Geburtshaus. Ne? Und dann bin ich also in diese Klinik gefahren mit diesem Überweisungsschein und habe gesagt, hier, da soll jetzt auch nochmal eine Ultraschall gemacht werden, um das halt irgendwie zu bestätigen. Und ich war völlig fertig, muss ich echt sagen. Also mein Partner war da zwar dabei und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geheult, weil in meinem Kopf war das halt so, kein Kaiserschnitt, dir geht's danach total schlecht und das Kind will vielleicht ja noch gar nicht raus und es wird da rausgeschnitten, ja, aus dir und ist noch gar nicht bereit vielleicht auf die Welt zu kommen, so. Das war so meine normative Vorstellung. Und dann waren wir da halt.
An dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass die Ultraschall Schätzungen sind und kein genauer Wert und einfach in beide Richtungen um bis zu 15% schwanken können. Und ich habe jetzt gerade hier mal nebenbei, während du geredet hast, nochmal eingegeben, 4,5 Kilo minus 15% kann auch ein Kind von 3,8 Kilo sein.
Ja. Das hat man mir auch gesagt, dass es eventuell nicht hinkommt. Und ich war dann aber halt eben in der Klinik und da haben zwei Ärzte nochmal gemessen und beide kamen, der eine kam auch auf 4,5 und der andere kam auf 4,3 Kilo. So, und dann hieß es dann so, das war, glaube ich, ein Mittwoch, und dann hieß es, ja, ist ja kein Problem, planen wir für Freitag einen Kaiserschnitt, ne? Gehen Sie jetzt erstmal nochmal ruhig nach Hause und so. Und am Donnerstag, also einen Tag später, dann melden Sie sich telefonisch bei uns nochmal und dann planen wir für Freitag eben den Kaiserschnitt. Und ach ja, und wir legen ja total viel Wert auf Bonding und alles wird super. Und also es war wirklich ein kompetenter Arzt, das muss man auch sagen, sowas nicht. Aber ich war halt natürlich von dieser Situation einfach komplett überrumpelt und irgendwie völlig verlassen, sag ich mal so. Und dann sind wir erstmal wieder nach Hause und dann habe ich halt auch meine Hebamme im Geburtshaus angerufen und dann war ich auch bei denen beim Gespräch und die haben dann auch nochmal von außen Maß genommen, sage ich mal, den Bauchumfang und so weiter und haben dann auch gemessen, ja, es wird ein großes Kind, aber sie haben jetzt auch gesagt, sie sehen das jetzt nicht so als unmöglich an, dass das nicht funktionieren würde, weil ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht so eine super zierliche Frau. Also vor vielen Jahren hat mal jemand zu mir gesagt, du hast ein relativ breites Becken. Von daher habe ich gedacht, na ja, das wäre das ja eigentlich ganz günstig, wenn die Kinder da eigentlich wunderbar rausgehen. Und ja, ich habe dann halt hin und her überlegt und auch sehr viel geweint in dieser Zeit. Und mein Partner war halt auch so, naja, was ist denn, wenn es halt feststeckt und dann musst du doch verlegt werden und dann ist ja nicht nur das Leben des Kindes vielleicht auf dem Spiel und auch dein Leben. Und ja, dann war das also so, dass ich mich am Freitag nicht telefonisch gemeldet habe beim Krankenhaus, sondern ich bin das einfach übergangen und habe dann schon entschieden, dass wir halt hinfahren in die Klinik zur vaginalen Geburt. Und nicht ins Geburtshaus, aber halt auf jeden Fall vaginal. So war meine Idee. Und am Samstag fing das dann tatsächlich in den frühen Morgenstunden so ein bisschen an mit Wehen. Aber nicht so besonders viel. Die waren dann wieder weg und die kamen. Aber so als Erstgebärende hat man doch dann ein bisschen Angst und dann halt auch mit der Diagnose, oh, ist ziemlich groß. Und dass wir dann schon irgendwie um 10, meine ich, war das, losgefahren sind in die Klinik. Und wir hatten dann eben auch eine etwas jüngere Assistenzärztin. Die hat sich das alles angehört und war dann auch ja ganz bei mir und meinte, ja, alles okay, wir versuchen das gerne mal vaginal, aber ne, jetzt, wenn sie schon da sind, müssten wir das halt auch mal ein bisschen einleiten. Und ich habe dann auch irgendwelche Tabletten bekommen in gewissen zeitlichen Abständen. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das war, keine Ahnung. Und die haben dann durchaus auch Wehen ausgelöst, auf jeden Fall. Die sind dann aber auch wieder weg gewesen nach einer Zeit. Und dann war es irgendwie abends um 18 Uhr auf dem Samstag und dann hieß das, ja, jetzt beenden wir das Ganze hier und sie gehen bitte auf die Wöchnerinnenstation, bleiben dann über Nacht und am Sonntag um 9 Uhr kommen sie wieder in den Kreissaal und dann machen wir weiter mit der Einleitung. Ja, und dann halt eben mit Corona war das dann auch so, dass mein Partner da ja auch nicht übernachten konnte und überall Maske und das war natürlich auch alles irgendwie super, super optimal. Ja, und dann hatte ich nachts auch Wehen, die dann aber auch wieder von selber weggingen. Und dann am Sonntag nach dem Frühstück, ich ging um 9 in den Kreissaal und da war das dann komplett anders. Da kam dann eine osteuropäische Oberärztin, die sagte, also die hatte diese Assistenzärztin vom Tag davor auch dabei. Ja, und meinte dann aber so zu mir, ja, nee, wir hören jetzt damit auf, es gibt keine Einleitung mehr. Also bei ihren Werten da mit dem Kind und der Größe und wir machen jetzt auf jeden Fall einen Kaiserschnitt und ich habe das mit dem Hintergrundarzt, mit dem Chefarzt besprochen und das geht ja gar nicht. Sie haben doch jetzt so viele Ultraschalls, die diese Werte bestätigen, diesen Schätzwert von 4,5 Kilo, also dass sie das jetzt nicht einsehen. Und ich stand da wieder und dachte mir, was ist denn jetzt los, ne? Das kann doch wohl nicht angehen. Gestern war das doch noch ganz anders, dieses Thema. Und dann, diese Assistenzärztin war wirklich so, ich nenne das also, oder hier im Hamburger Raum sagt man so ein bisschen so klein mit Hut. Also die war so ein bisschen schüchtern, so als wäre sie gar nicht da gewesen. Als hätte sie das vom Samstag alles gar nicht eingeleitet. Ne? Und hat jetzt halt quasi da die Oberärztin machen lassen. Und mein Partner kam dann auch und dann habe ich wieder alles voll geheult und gesagt, ich will das Kind jetzt doch rausschneiden. Und ich war da wirklich, ja, so in meinem Kopf halt eben in dieser Vorstellung, dass ich danach eben auch einfach nur liegen werde und das Kind nicht versorgen kann und sowas. Ja, und dann, ich habe mal in diesem Podcast um die Geburtsgeschichten diesen Begriff gehört, fremdbestimmt. Und das fand ich sehr gut, weil das war es auch so ein bisschen. Also die Ärztin hat mir zwar Bedenkzeit gegeben, kam dann aber nach einer halben Stunde wieder und meinte dann auch schon so, na, machen wir jetzt einen Kaiserschnitt, ne? Stimmen Sie jetzt zu, ne? Also ich hatte da auch gar nicht so eine andere Wahl, kam mir das vor. Und ja, jetzt gerade so als Erstgebärende fehlt einem da auch irgendwie noch überhaupt Erfahrung. Und obwohl ich halt eigentlich in diesem Pflegebereich ja komme und ja, ich wusste das dann halt einfach auch nicht besser, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich dem halt zugestimmt. Und dann kam es aber dazu, dass ich ja gefrühstückt hatte. Das heißt, die mussten auch erstmal warten mit der ja, mit ein paar Stunden warten, bis man halt eben eine Anästhesie, also eine Narkose und sowas bekommt oder halt eine Spinalanästhesie und das hat sich dann alles ein bisschen hinausgezögert und die Wehen wurden aber durchaus mehr und ich muss auch sagen, jetzt wo ich danach noch eine zweite Geburt hatte, später, die Wehen waren auch anders. Also ich hatte jetzt diese teilweise auch eingeleiteten medikamentösen Wehen und die bezogen sich wirklich auf meinen ganzen Bauch. Also mein ganzer Bauch hat kontrahiert. Und da hieß es dann, ja, wir werden jetzt planen jetzt die OP für irgendwie 14 Uhr und bis dahin gehen sie noch ein bisschen spazieren und dann kommen sie uns um so viel Uhr wieder auf Station und da bereiten wir sie vor für den OP-Bereich. Und ich hatte halt durchgängig eigentlich Wehen und dann hieß es aber, das macht nichts, wir machen jetzt trotzdem den Kaiserschnitt. Und das ist halt insofern interessant, weil letzten Endes in dem Arztbrief steht überhaupt nichts drin, dass mein Kind diese Makrosomie hätte, sondern da steht sekundäre Sektio nach Geburtsstillstand. Aber die Geburt stand ja eigentlich gar nicht still. Also es gibt ja den Unterschied primäre und sekundäre Sektio. Also primäre würde man ja machen, wenn noch gar keine Wehen vorliegen, also so ein geplanter Kaiserschnitt. Und eine sekundäre Sektio ist ja, wenn die Geburt schon ein bisschen vorangegangen ist oder zum Beispiel das Kind steckt halt eben fest und es gibt dann Notfallkaiserschnitt. Das fällt ja auch unter den Begriff dann sekundäre Sektio. Und dann stand da eben wegen Geburtsstillstand. Das habe ich später erst gemerkt und ich fand das eigentlich nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, was dann da stand. Und ja, letzten Endes dann Geburtsvorbereitung mit oder OP-Vorbereitung und dann diese OP-Händchen um und so weiter. Und dann kam ich dann in den Operationssaal und da gab es dann auch wieder so ein Problem noch mit, kann mein Partner denn jetzt mit und Corona und ja, ganze Vorschriften und nochmal Test und nochmal Impfungsausweis und was weiß ich. Und das war dann ein bisschen schwierig. Und ich hörte die Anästhesistin nur telefonieren und sie sagte dann so, ja, Aber wir müssen den Mann schon reinlassen. Das ist doch die erste Geburt. Und ich dachte mir so, ja, bitte, bitte lass den Mann rein. Und das war dann aber auch so. Also der Mann kam und ich weiß noch sehr genau, dass sie in dem OP-Bericht geschrieben haben, 13.13 Uhr, Bauchdeckeneröffnung, 13.14 Uhr war dann das Baby schon da. Also das ging wirklich, ja, ziemlich schnell. Das Vernähen und sowas, der Kaiserschnitt Narbe hat einfach weitaus länger gedauert, ja.
Hast du dein Kind dann gleich zu dir auf die Brust bekommen?
Nein, leider nicht. Es war so, dass man es erstmal weggebracht hat und hat dann erstmal so die üblichen Werte gemessen. Und da hat man mir dann später erzählt, es bestünde ein Verdacht auf nicht erkanntem Schwangerschaftsdiabetes, weil der Zuckerwert des Kindes so niedrig gewesen wäre. Davon findet sich auch absolut nichts im Arztbrief, muss ich sagen. Das fand ich auch etwas merkwürdig. Da wird überhaupt nichts erwähnt von. Das heißt, er wurde da erstmal weggebracht, er wurde da verkabelt und dann wurde der Papa irgendwie dahin geholt. Der hat dann auch die ersten Fotos überhaupt gemacht, wo das Kleine halt dann da liegt und eben ganz viele Kabel hat. Und dann hieß es dann, ja, er geht jetzt auf die Kinderstation und der Papa war derjenige, der dann gesagt hat, Moment mal, kann die Mutter das Kind sehen? Also ich muss sagen, ich habe auch überhaupt nicht, ja, mein Kopf war eigentlich irgendwie total leer irgendwie. Ich habe das gar nicht verarbeiten können in dem Moment, dass ich das Kind gar nicht gesehen habe oder so. Ich wusste, es ist da. Ich habe es auch schreien hören und es wird da jetzt irgendwie versorgt. Aber ja, es war halt wie so eine fremdbestimmte Art. Also ich lag da und hatte einfach keinen Plan, muss man leider sagen. Und dann hat man mir das Kind so von oben mal also man liegt da ja auf dieser OP-Liege, von oben so ein bisschen gezeigt. Und da muss ich halt sagen, es war schon ein kleines Dickerchen. Also er hatte tatsächlich realistisch dann fast 4.300 Gramm und 56 Zentimeter. Und das war's dann. Also er wurde dann weggebracht auf die Kinderstation und ich wurde dann da ewig noch vernäht, also gefühlt war das ewig, kam dann zurück auf das Zimmer im Kreissaal, wollte dann natürlich auch mein Kind sehen und dann hat es irgendwie nochmal gedauert und dann habe ich es erst fast 2 Stunden nach der Geburt, habe ich das erste Mal gesehen auf der Kinderstation. Also man hat mich mit dem Bett rübergefahren und wegen Corona war das ja jetzt auch nicht so, dass man, ja, sag ich mal, unerlaubt von A nach B nach C hüpfen konnte. Das war dann alles auch ein bisschen schwierig und eben nach 2 Stunden habe ich ihn dann überhaupt das erste Mal gesehen.
Wow, das tut mir so leid zu hören, wie das alles abgelaufen ist, weil ich habe gerade auch noch in Erinnerung, du hast ja gesagt, beim ersten Gespräch in der Klinik sagte man dir noch Bonding und so
Genau.
weiter. Es würde alles so super laufen.
Also das muss ich sagen, habe ich auch nicht für realistisch gehalten, weil ich halt eben diesen Praxisbetrieb kenne. Es ist ja immer schön, dass man sagt, man hätte so viel Zeit für Patienten und bla bla bla. Aber es war ja, als ich die Ausbildung gemacht habe, vor über 10 Jahren, war das ja schon schlecht, so die Personaldecke und keine Zeit und sowas. Und dann natürlich durch Corona und viele Pflegekräfte haben ja noch mehr gekündigt, weil die Arbeitsbelastungen, Arbeitsbedingungen wurden ja noch schlechter. Das war für mich quasi sowieso nur so, naja, so eine Art Beruhigung, dass der Oberarzt damals zu mir sagte vor ein paar Tagen, hier Bonding machen wir. Und da habe ich ja schon gedacht, ja, macht er sowieso nicht. Wenn ich es eingefordert hätte, vielleicht wäre das was anderes gewesen, vielleicht hätten sie das gemacht, aber ja, ich war irgendwie einfach so, ich habe einfach den Folge geleistet, was man mir gesagt hat.
Wie war dann der erste Kontakt mit deinem Kind?
Es hat geschrien. Ich habe es berührt und es hat nur ununterbrochen geschrien und ich dachte mir so, was ist das denn? Also ich hatte relativ kalte Hände, weiß ich noch. Vielleicht lag das daran, wegen beim Kreislauf und sowas, wegen der Operation dann durch den Kaiserschnitt, aber es hat halt nur geschrien und ich dachte mir, es würde sich so irgendwie freuen, die Mutter es irgendwie zu spüren oder so. Und es hat halt nur geschrien. Es hat eine Weile gedauert und wir haben dann auch versucht, da vor Ort schon anzulegen. Und das war halt auch so ein Punkt, den man im Nachhinein ganz anders machen würde. Also da waren dann Schwestern von der Kinderstation, da waren eine Auszubildende, da waren auch Schwestern von dem Kreissaal. Also da waren 4, 5 Leute um mich rum, die irgendwie an meiner Brust rumgefummelt haben, die an dem Kind rumgefummelt haben, um zu versuchen, das Kind an meine Brust zu kriegen, was nicht geklappt hat. Und man muss dazu sagen, mein Kind hat einfach, ja, er war sehr, sehr ungeduldig. Also er hatte immens viel Hunger, von vornherein schon, war aber sehr ungeduldig. Das heißt, er hat zweimal versucht, die Brust zu nehmen, es hat nicht geklappt und dann schrie er wie am Spieß und dann konnte man das Anliegen auch nicht mehr versuchen. Das war so die Schwierigkeit, die da dazu kam. Ja, und deshalb hat er da auch nicht wirklich wahnsinnig viel getrunken gehabt. bei den ersten Malen. Und dann hieß es auch, naja, jetzt lassen Sie das Kind mal wieder so ein bisschen schlafen, weil es ja eben irgendwie der erste Kontakt ja so war, dass es recht viel geschrien hat. Und ich kam dann auf die Wochenbettstation und dann hat man mir eine Milchpumpe hingestellt und gesagt, ja, hier pumpen Sie mal ab, so und so bauen Sie das ein. Und so, ich gehe jetzt wieder, so ungefähr war der O-Ton da von den Schwestern und Pflegern. Und dann hatte ich halt so eine Milchpumpe und meinem Kind wurde in der Zwischenzeit Flaschennahrung gegeben. Man hat mich dazu auch überhaupt nicht gefragt oder so, sondern das war halt so, naja, das Kind braucht ja was zu essen. Ne? Das habe ich halt im Nachhinein so leider erst erfahren.
Okay, also auch da überhaupt gar kein informed consent, gar nichts mit Absprache mit den Eltern, sondern es wurde einfach gemacht.
Genau. Und dann habe ich tatsächlich auch mein Kind fast 24 Stunden nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich war ja, bin ja so gegen 16 Uhr, sag ich mal, ungefähr 16, 17 Uhr auf diese Wochenbettstation gekommen mit dieser Milchpumpe. Und mein Mann war ja dann da und war dann auch ab und an unten beim Kind. Und man hat ihn mir am nächsten Tag erst eben gegen 16, 17 Uhr nach oben gebracht. Ich kann mich an diese Zeit tatsächlich gar nicht wirklich großartig erinnern, muss ich sagen. Außer dass ich halt eben immer wieder versucht habe abzupumpen und es mir erwartungsgemäß nach diesem Kaiserschnitt leider nicht so gut ging.
Ja.
Ja.
Wow. Wie war dann die Zeit, wo ihr dann endlich zusammen wart? Und wie lange wart ihr noch im Krankenhaus?
Wir waren tatsächlich etwas länger da, weil ich recht Probleme hatte mit meinem Kreislauf. Es wurde zwar gesagt, ich hätte nicht so viel Blut verloren und später kam aber irgendwann die Operateurin auch mal zur Visite, so im normalen Klinikgeschehen und sagte dann doch zu mir, ja, ich glaube, das war ein bisschen mehr, als wir in den Arztbrief geschrieben haben. Und mein Eisenwert war eigentlich immer schon ziemlich niedrig, auch in der Schwangerschaft selber. Und dann habe ich da noch Eisenpräparate bekommen. Und es war halt so, ich konnte mich zum Beispiel noch nicht mal im Bett aufsetzen, weil mein Kreislauf dann abgeklappert ist. Also es ging noch nicht mal ums Aufstehen, sondern halt auf das Aufsetzen im Bett. Ich hatte dann also auch länger den Dauerkatheter drin. Und ich muss sagen, das war sehr praktisch, mal nicht auf Toilette zu müssen. Unter solchen Umständen hätte ich nie gedacht, dass das so gut ist. Ja, und dann waren wir also etwas länger da in der Klinik und wurden dann, ich glaube, nach 4 oder 5 Tagen waren wir zu Hause und da war das dann auch ein bisschen schwierig, weil diese Stillproblematik hat sich halt auch nicht gebessert. Also mein Sohn war weiterhin sehr, sehr hungrig. Also wir sprechen da wirklich von, er hat in den ersten Tagen 80 Milliliter Prä getrunken, ne? Also bis der zufrieden war. Das heißt ja am Anfang immer, naja, so der Magen ist erbsengroß und das Kind bräuchte nicht so viel. So hat unsere Hebamme das im Wochenbett auch immer dargestellt, aber damit kamen wir auch nicht hin. Also mit diesen kleinen Portionchen, nenne ich das mal. Und so, dass wir halt eigentlich eine Mischung gemacht haben aus, ich versuche irgendwie abzupumpen, ich versuche auch immer wieder mal anzulegen und wir geben ihm die Flasche. So war unser Alltag. Und ja, gerade mit dem ersten Kind, da weiß man auch noch nicht so genau, worauf man sich dann einlässt. Also dieser ganze Tag-Nacht-Rhythmus, der war halt natürlich einfach ja völlig weg. Das war Sommer. Wir hatten die Sonne steht immer auf dem Schlafzimmer. Das heißt, wir hatten auch immer kontinuierlich die Jalousien hoch, weil sonst war es so heiß. Es war also auch immer dunkel. Und irgendwann nachts um 2 haben wir uns dann mal Pizza gemacht, weil wir halt da gerade irgendwie wach waren. Das war alles irgendwie ja so ein bisschen so ein Durcheinander und halt eben auch ja, rein jetzt vom Kopf her war das so ein bisschen für mich so ein bisschen schwierig, weil ich halt mir diese Vorwürfe gemacht habe. Zum einen, dass ich doch einen Kaiserschnitt hatte, dass ich das Kind auch nach einigen Tagen immer noch nicht aus dem Bettchen habe holen können, weil ich einfach ja diese Bewegungseinschränkungen hatte. Ich hatte zwar an sich jetzt keine großen Schmerzen im Bereich der Narbe, aber halt so bücken ging nicht besonders gut oder halt außen gebückter Haltung das Kind irgendwie hochnehmen und ich fühlte mich einfach allgemein ja relativ schwach und halt diese Vorstellung, Mensch, du hast es nicht geschafft, dein Kind normal zu entbinden, sondern du hattest einen Kaiserschnitt und jetzt kriegst du es noch nicht mal hin, das Kind zu stillen, ja. Das waren so Punkte, die mich halt durchaus auch belastet haben, weil meine Wochenbetthebamme war dann auch so jemand, die halt sagte, na ja, die hat das Prä so ein bisschen verteufelt, diese Flaschennahrung, und hat immer gesagt so, na ja, wenn sie da viel davon geben, das ist halt so wie Fastfood für das Kind und Muttermilch wäre halt Salat und das müssen sie ja wissen und ich würde schon versuchen anzulegen, wo ich mir denke, ja, natürlich versuche ich es anzulegen, aber halt diese schlaflosen Nächte und dann dazu halt, dass er wirklich sehr viel Hunger hatte und ja, einfach, es war so mein das Kind war so eine Art Dauernuckler. Also wenn das mal geklappt hat mit dem Anlegen, dann hat er 5 Minuten gesaugt, dann hat er 20 Minuten an der Brust geschlafen, dann ist er wach geworden, dann hat er 5 Minuten gesaugt, dann hat er 10 Minuten geschlafen. Und ich habe das mal durchgezogen, da saß ich 3 Stunden lang kontinuierlich im Bett und dann habe ich irgendwann auch gesagt, so, ey, so geht das aber nicht weiter, ich muss ja auch mal was für mich machen, ich muss mich auch mal hinlegen oder mal einfach auf Toilette. Und ich weiß ja nicht, wie andere Mütter das machen in der Stillzeit, aber bei mir funktioniert das nicht so. Und dann haben wir halt doch auch wieder ab und an auf die Flaschennahrung übergewechselt. Und lustigerweise muss man dazu sagen, nach gut 3 Monaten, ich habe das Kind irgendwann wieder angelegt und er hat plötzlich an meiner Brust getrunken, als wäre nichts gewesen. Und ich dachte mir so, ja, es war wahrscheinlich jetzt ein Zufall, ne? Und dann nach ein paar Tagen habe ich das wieder gemacht. Und wir hatten halt auch langsam gedacht, naja, jetzt ist das Kind langsam schon ein bisschen älter, dann können wir auch mal vielleicht ein bisschen einen Ausflug machen. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, aber wie machst du denn einen Ausflug, wenn du diese Milchpumpe immer hast? Und dann musst du das ja irgendwie sauber machen und brauchst ja überhaupt einen Stromanschluss und solche Sachen. Und dadurch, das war so ein bisschen die Motivation, das Kind wieder mal wieder anzulegen. So ein Stillhütchen war ja auch, hat ja auch nicht funktioniert. Und dann war ja irgendwann auch alles wund an den Brustwarzen, weil er das nicht so umfassen konnte. Und Milchstau gab es ja sowieso jede Woche. Ja, und dann hat er aber plötzlich angefangen zu trinken. Und von da an war das irgendwie, ja, so sag ich mal, von heute auf morgen so eine tolle Erkenntnis. Hey, das ist ja viel praktischer, wenn man einfach nur so gut stillen kann, weil dann braucht man sich eben mit diesen ganzen Sachen nebenbei nicht zu beschäftigen, mit dieser Milchpumpe und so weiter. Und dann habe ich das, ja, so immer öfter versucht und es hat auch immer öfter geklappt und letzten Endes habe ich meinen Sohn fast ein gutes Jahr gestillt.
Wow,
Ja, das war echt.
freut mich total zu hören. Im Interesse der Zeit, weil wir noch eine zweite Geburt haben, wann habt ihr beschlossen, dass ihr ein zweites Kind haben wollt, oder war das zweite auch eine Überraschung?
Nee, das war schon geplant. Also wir hatten gesagt, dass der Altersabstand auch relativ gering sein soll. Und nach dem Kaiserschnitt heißt es ja so 1 Jahr mindestens warten. Und ich war, ich glaube, das war der 9. Monat nach meinem Kaiserschnitt. Da war ich dann sowieso wieder beim Gyn bei der Vorsorge. Und die sagte so zu mir, ja, also meinetwegen, es ist ja alles so wunderbar verheilt bei Ihnen. Sie können damit gerne so beginnen, weil meistens klappt das ja nicht auf Anhieb. Ja, im 10. Monat nach dem Kaiserschnitt war ich schwanger. Also so viel zum
Weißt
Thema, es klappt nicht auf
du,
Anhieb, genau.
wann ist dein Zyklus, hat dein Zyklus wieder eingesetzt nach der ersten Geburt?
Ziemlich genau nach 6 Monaten.
Okay. Und dann im 10. Monat warst du schwanger.
Genau.
Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Also ich war tatsächlich wieder ein bisschen drüber über meinen eigentlichen Periodentermin, aber nicht viel. Also es waren irgendwie nur 3 Tage. Und da habe ich auch gedacht, so, naja, wer weiß, wieder so natürliche Schwankung, 3 Tage. Und mein Partner sagt ja auch schon wieder, nee, nee, das ist soweit. Und dann habe ich halt wieder so einen Test gekauft. Und dann war es soweit. Und ja, ich habe mich zwar gefreut, auf der anderen Seite war ich aber auch ein bisschen ängstlich, weil halt, jetzt 2 so kleine Kinder hintereinander, so, ich hoffe, das geht ganz gut weg, habe ich gedacht.
Und wie hast du dich gefühlt, auch im Hinblick auf wieder eine Geburt?
Also für mich war eigentlich dasselbe klar wie bei der ersten Geburt. Definitiv kein Kaiserschnitt und definitiv Geburtshaus war so eigentlich so in der Theorie irgendwie der Plan. Ja, hat nicht ganz so geklappt dann.
Ja, erstmal, hätte das Geburtshaus dich genommen? Macht das Geburtshaus bei dir vaginale Geburten nach Kaiserschnitt?
Genau, das war eben so der erste Punkt. Das machen sie erst nach 2 Jahren. Also es muss 2 Jahre Zeitabstand sein zwischen einem Kaiserschnitt und einer vaginalen Geburt. Und da ich so schnell wieder schwanger geworden bin, haben sie halt gesagt, das machen sie nicht. Wir haben hier in Hamburg, meine ich, insgesamt 3 Geburtshäuser. Die einen haben gesagt, das machen sie nicht. Bei einem anderen hatte ich mich dann informiert, die hätten das gemacht, aber da war einfach die Möglichkeit von der Fahrzeit so schwierig. Also normalerweise hätten wir vielleicht so 30 Minuten, 20 Minuten gebraucht im Auto ungefähr. Aber man weiß ja, in Hamburg ist auch irgendwie immer Stau. Und wenn das Kind jetzt sich entschieden hätte, so zur Rush Hour um 17 Uhr zu kommen, dann hätte ich da, keine Ahnung, 1 Stunde gebraucht für. Und das waren halt so Punkte, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie utopisch. Das funktioniert leider so nicht. Und auch eher in die andere Richtung gucken, so Schleswig-Holstein, Niedersachsen, da waren die Fahrzeiten dann einfach ähnlich. Sodass ich halt, ja, leider so in Anführungszeichen für mich beschlossen habe, okay, es muss dann wohl wieder ins Krankenhaus gehen, aber dann zumindest in dasselbe Krankenhaus.
Okay, also in das Krankenhaus bist du bewusst nochmal zurückgegangen.
Genau. Aber halt eben mit dem Ziel, wieder kein Kaiserschnitt.
Okay. Das überrascht mich jetzt, weil es ja so klang, als hättest du eine nicht so gute Erfahrung in dem Krankenhaus gemacht. Aber da hast du dich dann selbstbewusst gefühlt zu sagen, wenn ich da hingehe und sage, ich hätte gerne eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt, dann wird das gut gehen.
Genau, weil ich halt dachte, okay, ich habe jetzt schon mal so die Erfahrung, ich weiß, wie der Hase läuft, und man muss einfach sagen, geografisch, wir fahren hier mit dem Auto vielleicht 10 Minuten dahin. Das heißt, wir wären schnell da und halt auch, ja, auch einfach so, wenn was wäre oder der Mann müsste mir noch irgendwas bringen oder wir werden dann halt nach der Entbindung dann irgendwann abgeholt, dann wären wir einfach auch schnell zu Hause. Und das war so
Okay.
das Ausschlaggebende dann auch.
Okay. Wie war dann deine Vorbereitung auf diese Geburt und was hast du vielleicht auch in der Schwangerschaft anders gemacht diesmal?
Tatsächlich war es eben, weil ich ja noch ein Kleinkind hatte, nicht so leicht, jetzt diese zweite Schwangerschaft irgendwie großartig irgendwie zu genießen. Ich habe auf jeden Fall weniger gegessen. Ich habe dann hingehend versucht, mich mehr zusammenzureißen. Und es war tatsächlich sehr, ja, sehr anders, insofern, dass ich am Anfang tatsächlich kaum Gewicht zugenommen habe. Also ich hatte im 5. Monat ungefähr hatte ich nur 5 Kilo zugenommen. Dann hatte ich Corona und habe diese vollen 5 Kilo wieder abgenommen. Das heißt, dem Kind selber ging es gut, da waren die Werte auch vollkommen in Ordnung, aber ich hatte quasi, ja, war schwanger im 5. Monat und hatte aber mein Ausgangsgewicht eigentlich wieder. Also nach der ersten Geburt waren ja fast 20 Kilo da und ja, durch das Stillen und sowas blieben ungefähr von diesen 20 Kilo noch 5 übrig. Und auf die bin ich halt dann durch diese Corona-Infektion auch wieder runtergefallen, weil, also es war jetzt nicht so, dass ich im Krankenhaus war, aber ja, mir ging es aber einfach auch nicht gut. Ich habe sehr viel gelegen und konnte einfach kaum irgendwie wahnsinnig viel essen. Und dadurch ist das Gewicht einfach wieder ja arg zurückgegangen, sage ich mal so. Und dann kam auch so ein bisschen hinzu, dass ich gerade in der Anfangsphase auch so ein bisschen Übelkeit hatte, also mehr Übelkeit und dann auch so zu ja undifferenzierten Zeiten, morgens, mittags, abends, nachts, vorm Essen, nach dem Essen. Es war jetzt nie so, dass ich mich erbrochen habe, aber halt so, ja, das war einfach schon irgendwie kontinuierlich immer wieder da. Und das war halt entsprechend auch ja ein bisschen störend, dass ich halt gesagt habe, so, ja, ich kann mich jetzt auch gar nicht so großartig konzentrieren auf eine Geburtsvorbereitung, weil ich das Kleinkind habe, plus mir geht's jetzt in diesem Sinne quasi nicht besonders gut. Was ich explizit aber gemacht habe, war ja, dass ich gesagt habe, ich möchte eine vaginale Geburt nach dem Kaiserschnitt, also dieses V-Bag oder wie man das sagen würde. Das heißt, ich habe explizit nach solchen Sachen recherchiert und mir Erfahrungsberichte gelesen und bin dann dahingehend auf irgendwie auf Studien gestoßen, wo gesagt wird, wenn bei dem Kaiserschnitt bei der Einleitung das und das Medikament genommen wird, dann ist es unwahrscheinlicher, dass man natürliche Wehen bekommt und solche Sachen. Und da habe ich mich dann irgendwo ganz verloren auch. Ich dachte, oh Gott, das will ich ja dann auch nicht wissen. Und bin im Zuge dessen halt dann hier auf diesen Podcast auch gestoßen und habe dann auch viele Folgen gehört, die auch gar nicht unbedingt jetzt mit diesem V-Bag zu tun hatten, aber halt einfach so allgemeine vaginale Geburtsberichte, dass ich halt weiß, okay, dieses Mal habe ich das, möchte ich das wirklich auch so haben und ja, worauf lasse ich mich denn dann ein? Was sind da so die Erfahrungen? Und bin dann auch zum Beispiel auf das Geburtstanzgerät gestoßen und habe gesagt, ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und das habe ich dann auch gemacht, ein paar Wochen vorher. Und so wie es in der Anleitung steht, habe ich mir das auch einmal so ein bisschen durchprobiert erst fürs Erste und ja, habe das dann quasi beiseite gelegt. Und da ich ja auch, da die andere Geburt ja noch nicht so lange her war und ich auch von dem Geburtsvorbereitungskurs an sich wusste, wie das jetzt anatomisch noch alles abläuft, haben mein Partner und ich uns quasi dahingehend auch nicht vorbereitet, sondern so ein bisschen mehr die Vorbereitung da reingesteckt, dass wir auch geguckt haben, wo wir unser erstes Kind dann unterbringen, in dieser Zeit. Und wir sind halt auch noch umgezogen. Also das Kind kam im Dezember zur Welt und im November sind wir noch umgezogen. Und ja, das war halt einfach so eine große Gesamtheit noch an Sachen, die man zu tun hatte. Und mir ging es dahingehend aber auch wirklich gut. Also ich habe natürlich jetzt nicht diese schweren Sachen getragen beim Umzug und so, aber ich war froh, dass ich mich auf jeden Fall auch bewegen konnte und war jetzt nicht jemand, der gesagt hat, man sollte sich jetzt viel ausruhen vielleicht.
Ja, du hattest angesprochen, dass nach der ersten Geburt ganz kurz irgendwie das Thema im Raum stand, undiagnostizierte Schwangerschaftsdiabetes, aber das dann auch gar nicht im Arztbrief mit drin stand. Hast du dich dahingehend in dieser Schwangerschaft irgendwie nochmal informiert?
Tatsächlich nicht. Also es gibt ja diese üblichen Tests oder diesen einen Test, den man dann vormittags macht, nüchtern, ob der Zuckerwert okay ist. Und da blieb das auch dabei. Was ich halt versucht habe, ist eben gerade weniger von diesem Süßkram zu essen, weil ich halt gedacht habe, vielleicht hat das auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, mit diesem ganzen sonstigen To-Dos und mit dem Kleinkind zu Hause war das sowieso nicht so drin, jetzt wahnsinnig viel Zeit zu haben zu essen.
Ja, okay. Wann ging die Geburt denn los?
Ja, genau. Also ähnlich wie bei meinem ersten Kind tat sich am Entbindungstermin nichts. Ich war dann eben auch wieder zur Vorsorge in der gynäkologischen Praxis und ich habe von vornherein Wert drauf gelegt, dass sie mir auch immer nach dem Gewicht gucken. Und da war es tatsächlich eher so, dass das Kind ja deutlich kleiner war zwischendrin, so dass ich auch das öftere Mal zum Ultraschall kommen musste. Also genau das Gegenteil eigentlich von meinem ersten Kind. Und ja, dann war ich eben am ET, war ich dann da und ja, da tat sich eben, wie gesagt, auch nichts. Und dann hieß das dann, ja, jetzt muss ich alle 2 Tage kommen zur Kontrolle. Und bin dann eben in die 41. Woche ja gegangen und das weiß ich noch, das war ein Montag. Und da fing das dann, da hatte ich nachmittags wieder einen Termin in der Praxis und da fing das dann schon an, dass ich nicht mehr sitzen konnte und immer so ein Ziehen hatte, so, ich würde sagen, in der Bikini-Zone. Ich habe das aber tatsächlich nicht als Wehen für mich beurteilt, weil ich hatte ja Wehen bei meinem ersten Kind und da hatte ich ja Kontraktionen im ganzen Bauch. Und jetzt hatte ich nur Kontraktionen in der Bikini-Zone, so im Schambereich und habe gesagt, nee, das können keine Wehen sein, das gehört halt so zur Geburtsvorbereitung, ne? Aber das sind jetzt keine Wehen, weil das einfach komplett anders war, diese natürlichen Wehen, nicht so diese eingeleiteten Wehen. Und ich konnte aber halt irgendwie die ganze Zeit schon immer nicht sitzen und dann hieß es, naja, Sie sind jetzt 41. Woche, jetzt kommen Sie am Dienstag auch schon wieder und am Mittwoch gehen Sie dann in die Klinik, weil am Mittwoch ist ja dann der ET plus 10, da werden Sie eingeleitet. Und ich so, nee, warum? Ja, das ist halt so. Also statistisch gesehen wird die Versorgung der Plazenta dann auch schlechter und dann leitet man halt ein. Und da war ich halt dann absolut dagegen, weil ich halt diese Fremdbestimmung meiner ersten Geburt überhaupt nicht haben wollte und habe dann gesagt, naja, aber gucken Sie mal, Sie haben gesagt, es ist genug Fruchtwasser da, die Werte sind alle in Ordnung, mir geht es gut, warum soll ich mich einleiten? Und dann hieß das in der Praxis so, die haben das dann so ein bisschen weitergeschoben an die Klinik und haben gesagt, naja, aber Sie melden sich dann Mittwoch erstmal in der Klinik und da würde man dann halt das weiter beobachten. Und am Dienstag fing das dann an, dass ich so einen leichten, ja, ich würde mal sagen, Riss hatte in meiner Fruchtblase. Also es war jedes Mal, wenn ich auf Toilette war, war auch ein bisschen Fruchtwasser in meiner Einlage. Ich habe das durchaus auch registriert und habe dann auch das dem Mann gesagt. Und der meinte dann auch sofort, oh, dann packen wir so Sachen und fahren in die Klinik. Und ich habe dann gesagt, nee, warum? Also es ist wirklich nur ein bisschen. Und mir geht es gut. Ich sehe da absolut keine Notwendigkeit, auch für das Kind jetzt nicht, dass wir da losfahren. Und dann werden wir da wieder 2 Tage, 3 Tage stehen. Und dann heißt es dann, weil man kriegt ja nur als Fallpauschale bezahlt, was man macht. Und je länger eine Geburt dauert in der Klinik, desto weniger ist sie ja finanziell rentabel. Und ich habe da keine Lust, dann wieder irgendwie unter Druck gesetzt zu werden, eingeleitet zu werden. Und dass man dann sagt, hier, jetzt muss das Kind aber raus, ne? So, und dann sind wir eben noch zu Hause geblieben. Und dann fing das aber Dienstagabend schon wirklich heftig an, so dass ich bei jeder Wehe, ich habe mir dann diesen Wehentracker geholt aufs Handy und es waren so wirklich so alle 5 Minuten. Ich musste dann auch aufstehen, ich konnte auf jeden Fall nicht liegen. Ich bin aufgestanden, ich habe ja so eine Mischung gemacht aus Vertönen, Veratmen, Singen und musste dabei auch immer so ein bisschen tanzen. Ich hatte das Gefühl, dass das hat das Ganze dann ein bisschen auch immer gelindert. Ich konnte dann nachts auch ein bisschen schlafen, also ich hatte so eine Wehenpause ungefähr von Mitternacht bis 3 Uhr, das war dann der Mittwoch und dann ging das los. Also da wurde das dann wirklich ab 3 wurde das schon arg heftig und ich habe dann meinen Mann auch gebeten, mir das Tensgerät ranzumachen, also diese Elektroden mir so, ich sage jetzt mal so, im unteren Rückenbereich ranzukleben und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mit diesem Tensgerät so ein bisschen klar kam, wo was wie jetzt wie wirkt und so. Aber es war richtig, richtig angenehm. Also ich muss echt sagen, diese Wehen, die ich hatte, bevor ich das Tensgerät ranmachte, wo ich dann dachte so, Okay, Respekt. Ich verstehe jede Frau, die sagt, sie möchte gerne eine PDA haben, weil wenn ich überlege, dass das jetzt noch stundenlang so weitergehen müsste, das will ich nicht, das will ich auf gar keinen Fall durchhalten. Aber das Tänzgerät hat das wirklich deutlich gemindert und es war deutlich angenehmer. Ja, und dann waren das eben die frühen Morgenstunden und der Mann hat dann das Kind ja so zur organisierten Betreuung gebracht, wie wir das geplant hatten. Und dann sind wir so gegen 10, 11 ungefähr in der Klinik angekommen. Und da hieß es dann, ja, jetzt kriegen Sie erstmal CTG. Und ich sagte dann von vornherein, ich werde aber hier auf dieser Liege nicht liegen. Ne? Das ist, ich werde laufen. Aber so der Radius hat zum Laufen ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig groß durch die CTG-Kabel, nenne ich das mal. Und dann ging es aber halt auch ein bisschen so in die Diskussion, weil man sagte, na ja, aber sie haben ja schon seit über 24 Stunden einen Blasensprung jetzt und da müsste man jetzt Antibiotika geben und weil da können ja Bakterien aufsteigen und dann habe ich halt gesagt, das, ja, sehe ich aber jetzt auch nicht so als notwendig an, ganz ehrlich. Und dann wurde dann der Arzt geschickt und der wollte mich dann noch überzeugen und so weiter und dann hat das aber
Ganz
alles
kurze
irgendwie,
Frage mit dem
ja.
Thema Blasensprung und Infektion. Wurdest du im Krankenhaus vaginal untersucht?
Genau, also das haben die eben gemacht und haben, wollte ich gerade eben auch sagen, haben dann eben am Anfang schon festgestellt, ich bin bei 5 Zentimeter offen und dann ist, ja, die Hebamme meinte noch so, ja, herzlichen Glückwunsch und in meinem Kopf war eher so dieser Gedanke, oh Gott, 5 Zentimeter, das dauert mindestens noch bis 18 Uhr abends.
Ich habe nur deswegen gefragt, weil ich es immer fast ein bisschen ironisch finde, dass die Ärzte sagen, wir müssen jetzt Antibiotika verschreiben wegen einer Infektionsgefahr. Und was ist die größte Infektionsgefahr? Wenn
Ja.
man, wenn man,
Ja.
also wenn man vaginal etwas einführt und mit seinen Fingern in
Ja,
der
rumfingert.
Vagina herumfingert, ja,
Genau.
und also sozusagen, dass das immer gemacht wird und dann gleichzeitig gesagt wird, oh, jetzt besteht eine Infektionsgefahr.
Ja. Das habe ich dann auch nicht so eingesehen. Und es hat halt eben eine Weile gedauert, weil man hat eben den noch geschickt, den Arzt noch, und dann kam es natürlich bei denen auch so ein bisschen zu Verzögerungen, weil es sind natürlich noch andere Patienten da gewesen. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann gesagt habe, meine Güte, ja, dann hängt mir doch so ein dummes Antibiotika an. Dann war es aber schon ungefähr 13 Uhr. So, und dann war es nämlich so, ich hatte bis dahin so ungefähr jede Minute, jede 2 Minuten Wehen, und wir waren auch relativ viel alleine. Die Hebamme kam zwar ab und an mal, aber ja, und die hat auch ab und an mal mitbekommen, dass ich eine Wehe hatte und hat dann so gesagt, nee, 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 stellen Sie sich bitte irgendwie, ich glaube, aufrecht stehen, sagte sie, und irgendwie so und so atmen. Aber das war so der einzige Tipp. Und ansonsten waren die eigentlich mal alleine, war ich immer allein mit meinem Mann und er war derjenige, der mich bei den Wehen unterstützt hat, der immer gesagt hat, ja, die, ne, so und so atmen. Und das war wirklich sehr hilfreich, aber trotzdem. Weiß ich nicht, fand ich das ein bisschen merkwürdig, dass jetzt so niemand von den Hebammen mehr unterstützt hat. Kann ja auch sein, dass sie das absichtlich gemacht haben, gesagt haben, wir lassen die Frau in Ruhe, die kriegt das hin. Das weiß ich nicht, aber ich fand es ein bisschen komisch. Und als dann gegen 13 Uhr dieses Antibiotika ihm hing, war ich dann langsam auch ein bisschen mit den Kräften am Ende, muss ich sagen. Das waren ja jetzt über 12 Stunden fast, wo das schon ein bisschen härter war. Ich habe auch von vornherein gesagt zu dem Personal, ich habe ein Geburtstanzgerät dabei. Ob ich das dann zeigen soll und so. Und der ganze Kreißsaal meinte eigentlich so zu mir, ja, kennen wir uns nicht mit aus. Sie wissen das schon, wie sie das machen und das war's. Es wurde dann auch gefragt, ob ich Schmerzmittel brauche. Tatsächlich brauchte ich wirklich keins. Also da hat das Tänzgerät mir wirklich super geholfen. Ich habe wirklich bis zum Schluss eben keine Schmerzmittel benötigt. Habe dann aber gegen eins dieses Antibiotika bekommen. Und ich weiß noch, es war 13:20 Uhr. Ich habe mich das erste Mal auf diese Liege gelegt, weil ich wirklich mit den Kräften am Ende war. Und habe gedacht, okay, jetzt musst du langsam mal pinkeln und was zu essen wäre ganz gut und was zu trinken. Und dann kam schon wieder eine Wehe. Und eigentlich waren vorher immer so Wehenpausen. Und ich so, warum schon wieder eine Wehe? Und mein Mann war auch so überrascht. Und das war dann meine erste Presswehe, ohne dass ich das eigentlich so richtig wusste. Und ja, so wie man es eigentlich in der Geburtsvorbereitung kennt, so man hat das Gefühl, man muss jetzt irgendwie Stuhlgang machen und man muss wirklich pressen und alles. Und dann ist auch die Fruchtblase geplatzt und eigentlich habe ich halt deshalb geklingelt nach den Schwestern, um zu sagen, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und dann war halt alles nass, ich musste mich entsprechend so ein bisschen umziehen, man hat das CTG dann abgenommen und dann hieß es, ja, ich soll doch mal bitte auf Toilette gehen und gucken, ob ich noch pischern kann. Und dann bin ich halt auf dem Weg zur Toilette, hatte dann unterwegs nochmal eine Presswehe und dann auf der Toilette sitzend wieder. Und dann habe ich das so mitbekommen, dass irgendwie eine andere Schwester kam, die irgendwie gar nicht zuständig war für uns. Und die andere ist aber dann irgendwie gegangen und die andere Schwester machte eigentlich nur Kaiserschnitt und die ist aber dann irgendwie geblieben. Ich habe das so am Rande mitbekommen, wie so eine Art, ich nenne das mal Kompetenzstreit. Und die Schwester, die letzten Endes geblieben ist, die guckte dann so um die Ecke und sagte dann zu mir so, ja, hallo und so, wie geht's Ihnen? Und ich hatte dann da einfach nur so eine weitere Presswehe auf dem Klo sitzend und habe sie also nur förmlich angeschrien. Und sie meinte danach zu mir, naja, jetzt kommen Sie mal bitte von dem Klo runter, weil sonst fällt das Kind vielleicht dann auch rein, ne? Ja, und legen Sie sich mal bitte auf die Liege und ich will dann mal gucken. Und ich denke mir so, naja, was will sie denn da gucken, ne? Das geht doch mindestens noch bis 18 Uhr. Und ich habe mich dann auf diese Liege gelegt und sie guckt und so und sie, ja, das Kind ist ja schon fast draußen. Und ich dachte so, das ist jetzt ein Scherz oder was? Und dann hat sie dann halt auch die Ärztin geholt und dann hatten sie da irgendwie noch, ja, gab es halt so ein paar Tipps, so wenn die Wehe kommt, dann müssen sie so und so nochmal atmen und dann pressen und dann halt eben aufhören zu pressen. Und dann gab es, glaube ich, noch insgesamt 3 Presswehen oder so. Und dann war das Kind irgendwie schon da. Und während diesen Presswehen muss ich aber auch sagen, hatte ich tatsächlich gar keine Zeit, jetzt an diesem Geburtstestgerät irgendwas zu ändern, weil das habe ich auch gehört, dass manche gesagt haben, naja, bei den Presswehen hat das nichts geholfen, das war sehr schmerzhaft. Also bei mir lief das einfach ununterbrochen weiter, dieses Testgerät, und ich hatte gar keine Zeit, weil diese Presswehen, die waren wirklich so 20 Minuten einfach. Und ich hatte gar keine Zeit in diesen 20 Minuten, das zu ändern. Das heißt, ja, bei mir lief das einfach weiter und ich kann gar nicht dazu sagen, ob das jetzt dazu beigetragen hat, dass ich weniger Schmerzen hatte oder einfach aufgrund der Schnelligkeit weniger Schmerzen hatte. Aber ja, nach 20 Minuten war dann das Kind einfach schon da. Ja.
Wow, in welcher Position warst du dann?
Also ich lag tatsächlich weiterhin auf dieser Liege und habe quasi mit diesen angewinkelten Beinen dann entbunden, obwohl ich mir eigentlich sagen wollte, das wollte ich nie machen, weil man ja auch in diesem Geburtsvorbereitungskurs so von der Anatomie hört, dass das eigentlich gar nicht so ein guter Winkel ist, dass das Kind rauskommt. Aber letzten Endes ist es irgendwie dabei geblieben.
Okay. Wie war das Gefühl, als dein zweiter Sohn dann da war?
Ja, ich war auch völlig perplex, dass das eben so schnell ging jetzt letzten Endes, weil ich halt mindestens bis 18 Uhr gerechnet hatte und ich mal auch irgendwie entsprechende Essen und Trinken mehr eingepackt hatte. Und das war dann auch, ja, anders als im Kreissaal. Also ich wollte eigentlich noch den Nabel schon ausbluten lassen. Das habe ich dann doch in diesem ganzen, ja, in diesen ganzen Umständen vergessen. Das heißt, mein Mann hat dann die Nabelschnur durchschnitten und man hat ihn mir sofort auf die Brust gelegt. Und ja, und da lag er dann einfach. Und sie haben sich überhaupt nicht, sag ich mal, Gott sei Dank, nicht darum gekümmert, ihn jetzt irgendwelche Werte zu messen oder so, weil ihm ging es ja gut. Also das haben die einfach gelassen. So, die haben ihn da einfach bei mir liegen lassen. Wir haben gekuschelt und wir haben dann gewartet auf die Nachgeburt sozusagen.
Was war das Geburtsgewicht?
Der war tatsächlich ein bisschen kleiner. Also mein anderer hatte ja fast 4.300 und er hatte nur, sage ich mal, 3.800, also fast ein ganzes Kilo weniger. Und es war auch insgesamt, ja, ihn hochzuheben, war auch wirklich einfach so, es war fast nur noch eine halbe Portion im Gegensatz zum großen Bruder. Das muss man echt sagen, das war ein bisschen merkwürdiger Eindruck am Anfang.
Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus?
Tatsächlich, ich glaube, so 3 Tage, also diese Standard, irgendwie 3 Tage waren wir da. Und ich hatte ja bei der ersten Geburt dieses Problem, dass ich mich nicht aufsetzen konnte im Bett wegen dem Kreislauf. Und ich hatte jetzt tatsächlich auch das Problem, dass ich auch nicht so gut sitzen konnte. Das lag aber daran, weil es, glaube ich, es gab Geburtsverletzungen bei mir. Das waren, glaube ich, zweiten Grades, meine ich. Es wurde ein bisschen genäht, aber diese Nähte waren irgendwie so störend schmerzhaft in den ersten paar Tagen, dass ich einfach nicht besonders gut sitzen konnte. Und auch hier hatten wir wieder das Problem, was das Stillen angeht, dass es nicht besonders gut geklappt hat, muss man auch sagen. Aber mein zweiter Sohn ist einfach immens geduldig. Das heißt, den konnte man 10-mal anlegen. Und wenn es erst beim 11. Mal funktioniert hat, weil er die Brustwarze gut nehmen konnte, dann war ihm das egal. Dann hat er das halt beim 11. Mal erst genommen, ne? Aber er war einfach weitaus geduldiger. Nichtsdestotrotz, natürlich durch dieses ewige Rumprobieren an der Brustwarze, führte das natürlich dann auch dazu, dass das irgendwann auch entzündet war und blutig und ja, also eigentlich dasselbe wieder wie bei meinem ersten Kind.
Und hat sich das dann irgendwann gelegt?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen härter, muss man sagen. Ich habe am Anfang nicht mit der Milchpumpe gearbeitet, weil die in der Klinik haben ja auch gesagt, sie stillen ja und es hat ja irgendwie auch funktioniert, sodass ich dann auch im Wochenbett ja vieles ausprobiert habe, verschiedene Positionen und auch irgendwelche Salben, damit die Brustwarzen heilen, aber es irgendwie war das nicht so. Also es war wirklich irgendwann so schmerzhaft, also wirklich kontinuierlich schmerzhaft. Also wenn ich 10 Minuten gestillt habe, ich hatte von Anfang bis Ende 10 Minuten durchgehend stechenden Schmerz. Was jetzt letzten Endes die Ursache dafür war, kann ich auch nicht genau sagen, ob er das nicht so gut umfasst hat oder einfach, weil die Brustwarzen schon blutig waren, weiß ich nicht. Aber es war teilweise so, dass ich wirklich den Tränen nahe war, dass ich wirklich zeitweise Angst hatte vor der nächsten Mahlzeit, muss ich echt sagen, weil das einfach so unfassbar schmerzhaft war. Und ich habe mir dann tatsächlich noch eine Stillberaterin geholt. Ja, deren Tipps waren jetzt auch eher so allgemein. Dies nochmal versuchen, jenes nochmal versuchen, da nochmal eine andere Salbe für die Brustwarzen. Und nach gut 2 Monaten, wo ich dann zwischendrin tatsächlich auch mit der Milchpumpe auch wieder gearbeitet habe, hat sich das dann verbessert, muss ich echt sagen. Was jetzt letzten Endes aber der Grund war, ob es wirklich eine Brustwarzensalbe war, die dafür geholfen hat, dass meine Brustwarzen nicht mehr blutig waren und schneller geheilt sind, oder ob es eine bestimmte Stillposition war oder ob einfach mein Kind das im Laufe der Zeit besser kognitiv oder auch von der Fähigkeit allgemein her besser verstanden hat zu saugen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich war so froh, dass es nach 2 Monaten, ja, wieder abpumpen, Milchpumpe sauber machen und so weiter, wirklich einfach ja endlich funktioniert hat.
Das freut mich zu hören. Wie alt ist dein zweiter jetzt? Stillst du ihn immer noch?
Genau, also er ist jetzt 10 Monate geworden, also fast ein Jahr, und wir stillen immer noch. Wir haben auch tatsächlich mehr gestillt jetzt als mein erstes Kind. Das liegt daran, dass mein zweiter nicht so von der Beikost angetan ist. Also mein erster hat einfach viel mehr und gerne Beikost gegessen, und ja, er ist lieber jemand, der einfach noch ein bisschen mehr Milch möchte.
Sehr schön. Julia, vielen lieben Dank, dass du uns auf diese Geburtsreise mitgenommen hast. Ich glaube auch nochmal für alle Frauen, die eine VBAC planen, gut zu hören, dass man auch eine VBAC an ET plus 10 haben kann.
Auf jeden Fall, ja.
Und dass es dann alles auch sehr schnell gehen kann. Vielen lieben Dank und dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Dankeschön.
Hat dir die heutige Geburtsgeschichte von Julia gefallen? Dann kannst du mir einen großen Gefallen tun und den Podcast unterstützen, indem du mir zum Beispiel auf Instagram folgst. Du kannst eine Bewertung hinterlassen in deiner Podcast-App oder den Podcast finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com/geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.